Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Obwohl die Free Agency eigentlich quasi durch ist, wirklich viel passiert gerade nicht mehr. Es gibt noch kleinere Deals. Wir warten so ein bisschen auf die größeren Trades, die so ein bisschen durch die Kanäle geistern die letzten Tage, was noch passieren kann. Markkanen zum Beispiel, Brandon Ingram. Es ist aber auch schon einiges passiert. Deswegen lohnt sich's eigentlich, ein Zwischenfazit zu ziehen. Mal zu überlegen, wir haben ja schon alle Deals irgendwie besprochen, aber jetzt mal, wie sieht's denn im Gesamtkontext der Liga aus? Wer hat sich denn wirklich verbessert? Wer hat sich vielleicht irgendwie ein bisschen nach oben geschoben? Wer hat ein bisschen Boden verloren? Und obwohl er eigentlich gerne in die Finals würde. Das schauen wir uns heute an und deshalb sitzt er mir gegenüber, der auch nach der Free Agency niemals unaufgeräumte.
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, eigentlich sind wir doch nur brutal nervös wegen heute 18 Uhr, ne? Wir müssen irgendwie den Tag rumbekommen eigentlich.
Ja, das mag für manch einen von uns zutreffen. Sagen wir mal für 50% von uns.
Du, weil du dann Abendessen für den Kleinen machen musst, meinst du? Deswegen bist du auch heiß.
Ja. Ja. Ne, also ich habe auch ehrlich gesagt schon versucht, mit ihm zu verhandeln, ob er heute Lust hat, das zu gucken. Weil er natürlich gesagt, ja. Aber das heißt, ich meine, du kennst das ja auch, das heißt dann im Zweifel,
das hat er halt vorhin
anderthalb
gesagt.
Minuten läuft's und dann passiert da halt nichts. Weil, oh, ist das auch grüner Rasen? Ja, das ist auch grüner Rasen. Du kannst da auch einer so gegen den Ball? Ja, okay, ich möchte jetzt spielen. Und dann ist es halt durch, dann ist es für mich auch durch.
Dann ist es mehr so Hintergrundrauschen. Ja. Du kannst also nur im Endeffekt nur auf ein schnelles Tor innerhalb der ersten anderthalb Minuten hoffen, weil dann passiert was.
Und dann passiert was, ja.
Dann hast du noch mal zwei Minuten vielleicht.
Das fände ich ganz gut. Ja. Und dann schreie ich einmal Vamos.
Oder, wie Weiland Mario Götze, oder was?
Zum Beispiel, ja. Oder wie Rafael Nadal oder wen auch immer.
Ja.
Und dann mach ich die Glotze wahrscheinlich wieder aus und dann gucke ich mal.
Dann guckst du mal.
Gut, wir werden sehen, aber da das ja, also viele Leute werden das ja eh erst hören, nachdem das Spiel dann schon durch ist. Ja. Und deswegen sag mir doch einfach mal deinen Tipp.
Mein Tipp?
Ja.
Ich sag 3-1 Deutschland. 3-2 Deutschland. Moment, der Spanier schießt gern Tor. Ich sag 3-2 Deutschland.
Okay.
Ich glaube, Deutschland nutzt seine Konterchancen besser als Georgien. Und spielt auch Spanien so ein bisschen hin, drückt Spanien auch teilweise ein bisschen hinten rein. Musiala, Wirtz. Mit dem Florian Wirtz einfach gut.
Ich wollte gerade fragen, was wird denn Musiala? Aber ja, okay, ja.
Siehst du, es wird gut. Ich glaube. Und du? Lass mich gerade, der Enthusiast aus dem hohen Norden tippt auf ein 5-0 für Spanien oder so.
Nee, aber also was ich bisher gesehen habe, ist nicht vollständig, aber das, was der Eindruck war von Spanien eigentlich ein bisschen besser. Kann in alle möglichen Richtungen gehen, aber weißt du, um einfach Kontraste anzubieten.
Ja, richtig.
In diesem
Korbiger-Podcast,
der auch, wir hatten ja auch schon mal überlegt, ob wir uns umbenennen in den Kontrast-Podcast.
Ja.
Kontrast. 2-0 Spanien.
Ja. Hartholz-Kontraste wäre eigentlich ein neuer Titel.
Ja.
Oder?
Oder Aspekte. Nee, gibt's auch schon.
Ja. Aber so die
vielleicht
Richtung.
Vielleicht finden wir irgendwas anderes.
Ja, wir müssen auf jeden Fall intellektueller wirken ab sofort, finde ich. So zur neuen Saison vielleicht.
Also ich habe meine Brille auf.
Ja, ich nicht.
Ich tausche die gegen ein Monokel ein.
Dann noch
schön, anders rüber zu kommen.
Schön die Pfeife bei dem Ohrensessel. Das Tweet-Sakko rausholen.
Ohrensessel fände ich eigentlich tatsächlich gemütlicher als Schreibtischstuhl.
Ja, dann noch hier noch so ein kleines Kaminfeuerchen im Hintergrund, so ein bisschen knistern. Ich glaube, wir sind da was auf der Spur.
Ja.
Mein Ding ist halt so ein bisschen, ich habe also jetzt kurzfristig ein bisschen Schiss, dass ich einnicke und auch langfristig. Ich meine, 18 Uhr ist noch ein bisschen weg.
Und, kurzfristig und auch langfristig.
Ja, kurzfristig und langfristig könnte es eng werden. Weil die Woche ist echt hart. Die Woche ist wirklich hart. Ging irgendwie damit los. Ich bin, ein Kumpel aus New York war da und dann haben wir uns halt einmal wieder getroffen, so auf ein Bierchen oder auch zwei und ich war irgendwie um halb eins im Bett, das ist auch nicht mega spät am Montag, ne? Ja, dummerweise ist einer der beiden Kleinen um 3:45, glaube ich, aufgewacht und er ist ganz spät wieder eingeschlafen und ich musste aber eh um 4:45 aufstehen, um die ganzen Free-Agency-Sachen fertig zu machen, bis dann der andere Kleine in die Kita musste und wir danach dann aufnehmen konnten. Und dann die ganze Woche ging eigentlich im Endeffekt so früh aufstehen. Und jetzt, ne, ist Freitag und jetzt schleppe ich das irgendwie so rum und meine Augen fühlen sich irgendwie an, als hingen links Shaq und rechts Yao Ming dran. Und als hätte ich, weiß ich nicht, irgendwie hätte sie jemand ausgetrocknet und ich muss gucken. Also ich brauche auf jeden Fall Energie und das Ding ist nämlich, hier, heute Morgen war so noch ein bisschen so ein kleiner Regenschauer, obwohl es nicht angesagt war, dachte ich schon sehr, Freunde, vielen Dank dafür, ist auch ein bisschen windig, aber es wird langsam warm. Und wenn es warm ist, wissen wir ja, und man weiß ja auch bei mir sowieso, ist Kaffee oder Heißgetränke nicht so richtig das Ding. Man braucht Kaltgetränkenergie. Und Kaltgetränkenergie, wissen unsere geneigten regelmäßigen Zuschauer, ist das Steckenpferd unseres regelmäßigen Partners Holy. Ne? Neue Energy Drinks, richtig gute Energy Drinks, natürliche Geschmäcker, Fruchtgeschmäcker, kein Zucker drin, alles vegan, kein Taurin drin vor allem. Und es schmeckt richtig gut, ist einfach zu mischen. Einfach ein Scoop in 500 Milliliter Wasser aufgelöst. Wie immer mein Tipp, Eiswürfel mit rein, kalt schmeckt es am besten. Einmal durchgeschüttelt und du kannst trinken. Und dann kommst du auch durch einen Podcast und eventuell noch durch ein EM-Viertelfinale. Da werde ich dann berichten, wie das so lief. Aber das ist so ein bisschen mein Plan. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Wie viele Shaker waren es dann schon diese Woche? So circa?
Aber da ist schon täglich auf jeden Fall, ist halt so der Nachmittagsshaker dann einfach. So, um dieses Nachmittagstief zu überwinden, weil man muss ja auch noch ein bisschen arbeiten dann. Und deshalb, Das ist immer so, da hilft es mir immer ganz gut.
Also das hat sich bei mir jetzt mittlerweile auch so etabliert. Jetzt sind die Tage ja nicht mehr wie während den Playoffs. Sie starten bei mir im Moment nicht um 5, also schon ein bisschen später, aber den gewöhnlichen Hänger habe ich selbstverständlich auch. Ja. Und irgendwie im Laufe des Tages, wenn es dann nicht unbedingt immer der nächste Kaffee sein muss, dann ist es stattdessen auch mal Energy oder auch Eistee.
Eistee, also ja.
Den Black Tea, Lemon Honey Eistee kann ich nach wie vor unfassbar toll empfehlen. Ja. Den gibt es im Moment bei mir eigentlich fast täglich.
Ja.
Und ja, gute Geschichte.
Sehr gute Geschichte. Black Tea Blackberry, glaube ich, fand ich auch richtig gut. Also gerade für mich mit meinem, also weißt du, als alter England-Freund ist natürlich alles mit Black Tea, ist natürlich auch sehr gern genommen. Ne?
Selbstverständlich Harry Kane.
Ja. Earl Grey Strawberries wäre auch noch ein Ding, weißt du? So ein bisschen. Die jetzt auch mit Wimbledon-Bezug, weißt du, die Beeren mit Sahne, die Erdbeeren mit Sahne und den guten alten Earl Grey dazu.
Du, wir haben eine Pipeline, da kannst du das einfach direkt weiterleiten.
Ich werde das mal weiterleiten, genau. Dann natürlich Tantiemen für diesen Geniestreich, der mir hier gerade gekommen ist.
Wollen wir es hoffen.
Weil das Ding ist, ich meine, das Coole bei Holy ist ja im Endeffekt schon, und das finde ich tatsächlich cool, es ist so gefühlt, also es ist schon richtig geil und es gibt schon richtig gute Geschmäcker und Kombinationen, aber es hört nie auf. Es geht immer weiter. Und jetzt gibt es gerade eine richtig gute Kooperation mit Hitchis. Diese kleinen, fruchtigen Kaubonbons, die sehr lecker schmecken. Und da gibt es jetzt drei neue Flavors, ne?
Genau, also da gibt es drei neue Energy-Drinks. Einmal Drachenzungen, einmal Krakenarme, einmal Spinnenbeine. Natürlich auch, wie immer, mit einem einigermaßen legendären Artwork auf der Dose, wenn ihr euch die ordert. Und das ist also halt Himbeergeschmack, es ist Orange-Vanille-Geschmack oder Cola-Geschmack. Es gibt auch, abgesehen davon, jetzt quasi so als den Kontrast, ne, wenn wir schon wieder bei den Kontrasten sind, auf der Gegenseite gibt es Kaubonbons von Hitchis mit Holy Flavor, um das Ganze komplett abzurunden. Also das, wie du schon gesagt hast, ist halt echt immer ganz, ganz chillig, dass man eigentlich, selbst wenn man gerade irgendwie halt einiges neu ausprobiert hat, es kommt halt auch häufig irgendwie was Neues hinterher, so an neuen Sorten. Und insofern wird es da nicht unbedingt langweilig.
Es wird definitiv niemals langweilig. Wie gesagt, optisch wird es nicht langweilig, geschmacklich wird es nicht langweilig. Und ein Vorteil ist jetzt noch, während dieser Kooperation, es gibt auch Gratis-Goodies. Je nach Bestellwert. Also ab 40 Euro bekommt ihr ein Holy Hitchis Sticker-Pack, ab 80 Euro Bestellwert bekommt ihr Holy Hitchis Thermoshaker und ab 120 Euro bekommt ihr ein Squad and Friends T-Shirt. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Und es gibt natürlich auch sonst diverse Dinge auszuprobieren. Wir haben ja auch schon gesagt, so unsere Favoriten immer wieder, oder wir nennen immer wieder unsere Favoriten. Und es gibt natürlich auch noch Hydration, was man sehr gut beim Sport trinken kann. Auch da unterschiedliche Geschmäcker. Und es gibt Rabatte, Freunde. Mit uns. Mit unfassbar guten Codes, ne?
Selbstverständlich. Also es gibt einmal für Neukunden, für die Erstbestellung, den Code KORB5. Mit der Zahl, nicht den Buchstaben.
Also, ja, wie Weiland Carlos Buser.
Genau, Weiland. Ja. Oder Kevin Garnett.
Ja, nein.
Naja, aber auch Carlos Buser natürlich. Mit dem Code KORB5, um nochmal darauf zurückzukommen, erhaltet ihr bei Erstbestellung 5 Euro, 5 Euro Rabatt im Holy Shop. Und mit dem Code KORB, da fehlt die Zahl 5, das ist tatsächlich einfach nur das Wort KORB. Ja. Gibt es für jede Bestellung, egal ob es die 100. ist oder die 2. oder die 1. 10% Rabatt. Da könnt ihr euch tatsächlich dann ausrechnen, wenn ihr, wenn ihr in der Situation seid, eine Erstbestellung zu machen, könnt ihr dann selber ausrechnen, was gerade für euch besser ist.
So sieht's aus. Da holst du mal Daryl Moneyball Murray an den Laptop, ne? Und dann geht das. Brutale Überleitung, Frex. Und nicht mal vorbereitet. Vorher natürlich der Hinweis, ne, alles noch in den Shownotes. Da könnt ihr nachlesen, wie das genau ist. Könnt ihr euch den Code dann auch einfach rauskopieren für die Bestellung. Also, wie gesagt, größte Empfehlung. Und Überleitung deshalb, weil wir ja über die Gewinner sprechen wollen. Über die, ich nenne es immer, ich mag immer Verlierer nicht. Ich war ja auch damals bei Spox immer ein großer Verfechter, den Flop des Spiels irgendwie abzuschaffen, weil ich es immer so ein bisschen, ich fand es manchmal oder einfach gemein. Deswegen habe ich so ein bisschen für mich getauft, nicht so geil bis jetzt. Und noch offen. Also da ist noch zu viel im Argen sozusagen. Und weil wir so gut gelaunt sind heute, fangen wir mit den Gewinnern an. Und hier kommt er ins Spiel, der Daryl, meiner Meinung nach. Man kann die Sixers schon als Gewinner betrachten, auch wenn der Kader noch nicht fertig ist. Oder würdest du dagegen sprechen oder würdest du sie in eine andere Kategorie packen?
Nee, also man kann natürlich einen Case dafür machen, dass es noch incomplete ist. Ist es ja de facto auch, aber ich meine, es ist ja bei fast allen Teams noch, abgesehen jetzt von Boston, wo der ganze Kader eigentlich fast wieder steht, so wie er auch letzte Saison stand. Aber bei Philly ist natürlich noch ein bisschen mehr offen, aber sie sind trotzdem auf jeden Fall ein Gewinner, also auf jeden Fall als Top anzusehen, weil sie haben den besten Spieler bekommen, der ein Team gewechselt hat in dieser Offseason. Also auch wenn man die Trades mit reinnimmt, kann man das, finde ich, auf jeden Fall so vertreten, weil Paul George halt einfach immer noch ein All-NBA-Spieler ist. Sie haben Tyrese Maxey gehalten, sie haben Kelly Oubre zu einem fairen Deal gehalten. Also ich würde sagen, da bei den Sixers, die müssen da auf jeden Fall genannt werden, auch wenn sie noch ein, zwei Sachen oder auch noch ein paar mehr zu tun haben, um ihr Team irgendwie zu komplettieren.
Ja. Sie haben mit Drummond einen absolut soliden Backup noch geholt, der sich auch schon mal bewährt hat als Backup. Bei dem der Vorteil ist auch, wenn er mit Tyrese Maxey Fastbreak läuft, Maxey ist so schnell, dass da nichts schiefgehen kann, dass er dann irgendwie denkt, er stopft, während Maxey stopfen will oder so. Da kann eigentlich auch nichts passieren.
Das ist immer noch die beste Aktion der letzten Saison.
Auf jeden Fall. Und Eric Gordon noch geholt. Wie gesagt, haben wir auch schon nach der Verpflichtung geschaut. Muss man natürlich mal gucken, was er noch so im Köcher hat. Vielleicht sind die Suns letztes Jahr auch nicht die Benchmark für das, was Spieler zu leisten imstande sind noch, weil es einfach
generell. In diesem Team muss er ja nicht der einzige Stopper und Shooter sein.
Genau. Deshalb, glaube ich, sieht das alles bis jetzt ganz, ganz okay aus. Sie haben, also wie du sagst, es ist noch nicht fertig. Ich glaube, sie haben mit den Rookies Adam Boner und Jared McCain haben sie 9 Spieler unter Vertrag, also haben noch 6 Rosterplätze zu füllen. Es ist gerade auch so ein bisschen ruhiger. Habe ich es auch gelesen, es ist vielleicht auch so ein Ding, dass Murray erstmal abwartet, was noch passiert. Ein Verweis war dann auch, nicht, dass dann dieselbe Kategorie rauskommt, aber letztes Jahr, Jrue Holiday, konnte man auch nicht direkt ertraden aus Milwaukee, sondern es gab halt den großen Dame-Trade und dann war Holiday möglich, aber zum Beispiel jetzt kann ja auch in einer kleineren Form sein, dass irgendwie noch ein größerer Trade stattfindet, was ja schon relativ wahrscheinlich ist, dadurch vielleicht der ein oder andere Spieler zu haben sein wird. Sie sind auch, werden in Verbindung gebracht mit Finney Smith, was aus Brooklyn, was natürlich nicht so einfach ist, weil den, glaube ich, mehrere gerne haben wollen und weil da vielleicht auch andere Teams noch bessere Angebote machen können als die Sixers. Aber Caleb Martin ist noch dabei, Haywood Highsmith. Sie können noch irgendwie 8,9 Millionen Cap Room irgendwie schaffen, wenn sie Paul Reed einfach waven. Es ist ja sowieso die Frage, was sie mit Paul Reed machen, weil sie ja Drummond geholt haben. Ich bin sehr gespannt, was da noch passiert. Also ich glaube, sie können das Roster irgendwie noch glatt bügeln. Wir werden noch den Buddy Hield Trade wahrscheinlich eher bei den Warriors besprechen. Aber sie haben dann noch einen Second-Rounder bekommen, den sie vielleicht auch weiter traden können. Also ich bin gespannt, was Murray noch macht. Aber jetzt sieht das Team halt schon besser aus als letztes Jahr. Gut, sie haben Paul George geholt. Natürlich sieht das Team besser aus als letztes Jahr. Und sie haben aber auch, finde ich jetzt so außenrum, so sieht das irgendwie alles solide aus. Vielleicht brauchen sie noch, also ein Backup-Point-Guard schadet sicherlich nicht, wenn sie da noch jemanden bekommen. Aber ich meine, alleine Achse aus Maxey, George, Embiid, haben wir ja auch nach dem Deal drüber gesprochen. Ist ja nicht nur so, dass das Talentlevel extrem hoch ist, sondern dass dieses Talentlevel auch oder dieses Talent auch sehr, sehr gut zusammenpasst und sehr, sehr voneinander profitieren sollte im Endeffekt. Und damit sind sie für mich schon ein klarer Gewinner eigentlich.
Ja, und Oubre kann man da schon auch noch irgendwie mit reinzählen. Ja. Natürlich nicht auf dem Level, aber auch als jemand, der da, glaube ich, gut reinpasst. Also entweder so als Scorer von der Bank oder auch als weiterer Starter. Ja. Es fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was, aber das Gerüst, was sie sich was sie jetzt haben, ist besser als das, was sie, ja, was sie zuvor hatten.
Ja. Und sie, genau, und sie haben halt, also sie sind ja nicht nur die drei. Also ich finde auch die anderen, die sie jetzt so noch so dazu haben, das, da kann man schon mit arbeiten. Also es ist jetzt nicht, es hat jetzt nicht so Schlagseite zum Beispiel für mich jetzt gefühlt wie die Suns letztes Jahr.
Ja, ja, auch wenn es teilweise sogar die gleichen Leute sind, aber ich würde auch zustimmen, es hat ein bisschen, ich meine, es, die sind ja auch ein bisschen aus einer anderen Position daran gegangen, hatten ein bisschen, bisschen mehr Spielraum und haben sich ja auch noch welchen offen gelassen und das macht Sinn. Aber also nur ganz kurz so, weil du es gerade mit Reed angesprochen hast, jetzt mal unabhängig von Reed, aber würdest du als die Sixers mit Embiid und Drummond in die Saison gehen?
Meinst du im Sinne von, es kann sehr gut sein, dass Drummond auch öfter mal starten muss und es deshalb nicht schlecht ist, wenn du noch einen zusätzlichen Backup dazu hast?
Ja, also ich meine, vielleicht sehen sie auch, also ich kann dir jetzt zu Adam Bona nicht viel sagen, den haben sie ja bisher auch noch nicht unter Vertrag genommen, aber gedraftet halt zwei Runden.
Ja, genau, stimmt, die Verträge sind, ja.
Der ist auch ein Big, also vielleicht planen sie auch mit dem und sehen halt Reed eher als Chip an, um ihre Cap-Situation zu verbessern oder halt noch jemanden zu bekommen oder so. Ja. Aber ja, mir würde es jetzt nicht reichen, wenn Embiid mein Starting Center ist, nur einen Backup für ihn zu haben.
Zumal du ja im Endeffekt versuchen wirst oder in eine Situation kommen wirst, in der du nicht darauf angewiesen bist, dass Embiid 85% der Regular-Season-Spiele spielt, sondern in der du auch sagen kannst, Joel, mach mal Pause, im April zählst dann. Und dass du da so ein bisschen, dass du dosieren kannst.
Macht man und natürlich. Im Mai. Und dann würde er sagen, was, im Mai ist auch noch NBA-Basketball? Ja,
da bin ich doch
mir das nicht vorher sagen können.
Bin ich doch in Cabo immer.
Ja.
Also, sind sie eigentlich alle in Cabo? Gibt es da irgendwie so ein...
Keine Ahnung. Ich hätte jetzt gedacht, es gibt auch noch ein paar andere Urlaubsziele, aber irgendwie wird das so als Standard immer rausgehauen.
Ja.
Embiid hat genug Geld, um sich einfach eine eigene Insel zu kaufen. Wahrscheinlich hat er eine.
Wahrscheinlich hat er echt eine. Würdest du dir eine Insel kaufen, wenn du genug Geld hättest? Würdest du es machen?
Nee.
Nee, ich glaube auch nicht. Frag mich ja schon, was würde...
Ich würde all mein Geld in Schallplatten stecken. Ich würde einfach einmal die Diskografie von Mahomi kaufen und dann habe ich überhaupt gar kein Geld mehr. Egal, wie viel.
Ja, den gibt es immer nicht, ne? Beziehungsweise, es gibt eine sehr limitierte Stückzahl seiner
Alben. Ja, genau. Der macht dann irgendwie so 300 und verlangt dann aber auch, also direkt zum Start der Veröffentlichung irgendwie, keine Ahnung, $1,600 oder so für eine. Und das zahlen Leute.
Smarter Move eigentlich. Smarter Move?
Und ein paar Monate später ist der Wert dann halt auch schon verdoppelt.
Ja. Und du bist nicht mal darauf angewiesen, eine riesen Plattform zu bekommen, weil es reicht ja schon, wenn du 600 Leute hast, die dich richtig geil finden.
Das ist der Move.
Das ist der Move. Können wir den übersetzen auf den Podcast?
Ja. Irgendwann sind wir mit 50 Hörern einfach nur.
Ja. Genau. Nein, machen wir natürlich nicht.
Ihr habt es zuerst gehört. Ja.
Es ist aber schon witzig, so mit Platten, ja, wenn du dann immer, wenn du so das Digitale gewöhnt bist, wo halt einfach alles da ist, und dann aber sagst, ja, aber das hätte ich gerne auf Platte. Und dann merkst du auf einmal so, schade. Gibt's zwar, aber übersteigt mein Paygrade leider. Deshalb,
ne? Ja, ich sträube mich auch genau aus dem Grund eigentlich wieder in dieses Spiel einzusteigen. Ich habe es früher mit CDs gemacht. Wenn ich da jetzt mit Platten anfange, dann ich kenne mich, deswegen lasse ich es einfach.
Ich kann mich insofern zügeln, als dass es bei mir gibt es einen klaren Hardcap beziehungsweise ein klares Max für eine individuelle Platte. Und das ist nicht wahnsinnig hoch.
Willst du es verraten oder lieber nicht?
Ja, wäre jetzt gar nicht so. Also ich kauf keine einzelne Platte für 50 Euro. Meine ich.
Okay.
Also das ist da, nee.
Das heißt, du hast nicht dieses eine Wu-Tang-Album für 1 Million, da hast du nicht mitgebracht.
Das war die Ausnahme. Okay. Danach habe ich mir gedacht, nee, das kannst du nicht nochmal machen, deswegen war das so.
Ja, klar.
Genau, nee, aber das stimmt. Sixers. Haben wir noch was? Also für mich, wo siehst du sie denn jetzt? Jetzt nehmen wir mal an, sie kriegen das Roster, sie kriegen einen aus Finney-Smith, Martin, Highsmith, bekommen noch einen soliden Backup-Point-Guard. Wo sind sie dann, und das ist jetzt ein großes Falls, wenn, sind sie dann auf Augenhöhe mit Boston, wenn alle fit sind?
Nee.
Niemand ist auf Augenhöhe mit Boston, ne?
Ich glaube im Moment am ehesten OKC. Da könnte man, finde ich, schon ganz gut dafür argumentieren, dass die auf Augenhöhe sind, weil also Bostons Calling Card ist sechs plus verdammt gute Spieler zu haben und OKC ist auf dem Weg, so 9 oder 10 halt zu haben. Ja. So, das ist schon nochmal ein bisschen was anderes. Aber wenn wir es jetzt auf den Osten münzen, würde ich sagen, Philly ordne ich stand jetzt so ein in einem Cluster mit wahrscheinlich den Knicks und auch mit Milwaukee, die jetzt keine wahnsinnig spektakuläre Offseason bisher hatten. Aber ich würde sagen, das ist so die erste Verfolgerriege oder so, wenn man das so ausdrücken möchte. Die haben alle das Potenzial, auch die Finals zu erreichen bei idealem Verlauf. Aber ich würde jetzt keins dieser Teams als den Favoriten bezeichnen, bevor es losgeht.
Ich bin bei Philly, wie gesagt, da geht es halt echt darum, wie fit sind vor allem Embiid und George am Ende und wer kommt noch dazu. Aber ich bin schon geneigt, ihnen Chancen, also Chancen, klar, ist jetzt ein bisschen, aber ihnen gar nicht so schlechte Chancen gegen Boston einzuräumen. Nicht, weil ich sie jetzt als viel besser einschätze, aber einfach, weil ich diesen Kern, also alles, was wir besprochen haben, einfach weil ich diese Kombination aus Maxi, Speed, Drive, Playmaking, Shooting, George, guter Wing-Defender, immer noch sehr gut anpassbar an andere Spielertypen, den du irgendwie mit reinstecken kannst, der das Feld breit macht, der auch mal für sich selber kreieren kann, der aber gerade in so einer Rolle halt auch irgendwie sich wohler fühlt oft, wenn er halt situativ übernehmen kann, plus Embiid, so der dominanteste Scoring-Big, könnte ich mir schon vorstellen, dass das für Boston, diese Vielseitigkeit interessant wird für Boston in der Serie. Wie gesagt, sofern, und das ist halt, das ist der große Elefant im Raum, sofern alle eben mehr oder weniger im Vollbesitz ihrer körperlichen Kräfte sind. Und da kannst du natürlich, kann man eigentlich mittlerweile nicht mehr sagen, so, ja, das wird schon laufen dieses Jahr. Weil das muss man jetzt erstmal sehen, ob das so sein kann. Sowohl bei George als auch bei Embiid. Aber ich glaube, wenn sie relativ nah dran sind, dann könnte es ein enges Ding werden.
Ja, klar. Also das auf jeden Fall. Aber diese Zweifel spielen halt schon.
Ja, klar. Also
rein. Kannst wenn ja man nicht, jetzt so in das Matchup gucken würde, wenn es dann um eine Serie geht, klar, dann ist es ein bisschen schwieriger für Boston, den gegnerischen Center von Tatum verteidigen zu lassen, sodass der Big irgendwie roamen kann und so. Das stellt dich natürlich vor viele Schwierigkeiten, aber bis dahin ist auch noch ein bisschen was zu gehen. Man muss ja dann auch immer gucken, ist Porzingis dann fit oder nicht? Ich sehe jetzt zum Beispiel auch nicht so richtig geil. Also dieses Matchup mit einem fitten Porzingis ist für Embiid als Verteidiger auch eine ziemliche Katastrophe eigentlich.
Ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ja, aber das ist alles noch ein bisschen zu früh. Ja. So Stand jetzt würde ich halt einfach auf jeden Fall sagen, dass Philly ist ein Team, was absolut mit reingehört in die Konversation für nächstes Jahr.
Und hat seine Chancen halt deutlich erhöht.
Ja.
Im Vergleich zu letztem Jahr. Also das würde ich sagen. Nächstes Team, nächster Gewinner.
Ich habe, also kann man ein bisschen kürzer fassen, es geht auch in eine ganz andere Richtung, aber die Brooklyn Nets habe ich tatsächlich da stehen. Weil, also die sind natürlich schlechter geworden und die haben auch noch ein bisschen was zu tun, weil sie ja auch noch ein paar, du hast ja Dorian Finney-Smith schon angesprochen, die haben auch noch Cam Johnson, noch ein paar andere Veteranen, die woanders sicherlich irgendwie mehr Sinn ergeben. Aber was ich dort halt echt positiv hervorheben würde, ist, sie haben eine Richtung ausgesucht, wo es hingehen soll, nachdem sie in der letzten Saison mit die deprimierendste Truppe von allen waren, weil man irgendwie nicht wusste, wohin geht das hier jetzt, was ist eigentlich ihr Plan, sie haben keinen...
Da hätte ich noch eine anzubieten, aber...
Ja, klar, also, zu denen können wir auch noch kommen. sie haben halt kein Talent jetzt in der Hinsicht gehabt, wo man dachte, das ist wenigstens einer, der uns irgendwie schon mal eine Hoffnung gibt darauf, dass wir hier immer wieder rauskommen. Und dazu hatte man nicht den... nicht die eigenen Picks und so. Und jetzt haben sie halt diesen Bridges-Trade gemacht, für den sie kolossal überbezahlt wurden in Sachen Draft-Equity, was halt überragend ist, um neu aufzubauen. Und was mindestens genauso wichtig ist, sie haben halt ihren eigenen Pick fürs nächste Jahr aus Houston sich zurückgeholt. Sie mussten dafür auch ein bisschen was zahlen, aber es ergibt halt einfach Sinn. Also weil der nächste Draft-Jahrgang wohl einfach extrem gut sein wird. Also auch nicht nur mit Cooper Flagg, auch wenn das jetzt so das Aushängeschild ist, aber da sind halt wirklich eine ganze Reihe von Spielern drin, die, wo es gut möglich gewesen wäre, dass die 2024 an Nummer 1 weggegangen wären. Weil denen halt so dieses Star-Talent bescheinigt wird, was jetzt so ein bisschen vermisst wurde, sage ich mal. Und ich glaube, deswegen macht es einfach Sinn. Und das ist für Brooklyn einfach besser als das, wie die Situation davor war. Und deswegen würde ich sagen, sie gehen auf jeden Fall, also nicht als besseres Team, aber als besser positionierte Franchise aus dieser Offseason heraus.
Ja, absolut, absolut. Da könntest du aber die Bulls dann auch fast mit reinnehmen, auch wenn die natürlich jetzt nicht zwingend Picks zurückbekommen haben. Aber sie haben auch wenigstens jetzt eine Richtung.
Ich habe sie bei
Sie sind trotzdem keine Gewinner.
Wo hast du sie? Ja, ich habe sie bei Incomplete, weil sie diese Richtung ja noch nicht vollständig eingeschlagen haben. Also
ja, mangels
Levine und Vooch sind immer noch unter
mangels Vertrag. Mangels Interesse.
Zu Rosen ist nichts passiert. Sie haben ja immer noch jetzt nicht überwiegend ein junges Team oder so. Hat Brooklyn in der Hinsicht auch nicht. Aber,
aber es ist schon der Kern.
Ich mag halt auch Giddy nicht so gerne, dass ich jetzt sagen würde, das ist jetzt irgendwie die Home-Run-Verpflichtung. Und ich fand den Vertrag für, also ich fand es sinnvoll, Pat Williams zu halten, aber es ist jetzt natürlich schon auch eher overvalued gemäß dem, was er bisher gezeigt hat und so. Deswegen würde ich da jetzt nicht unterschreiben, dass die irgendwie als Gewinner herausgehen, sondern eher incomplete. Ich fand es jetzt bisher, ich fand es weder schlecht, weil ich finde schon richtig, dass man halt so versucht, ein bisschen mehr auf Jung zu setzen. Aber sie sind ja auch einfach noch nicht fertig damit.
Nee, genau.
Und wenn DeRozan dann jetzt für nichts, also für keinen Gegenwert woanders unterschreibt, dann würde ich da auch nochmal betonen, und das ist jetzt eigentlich nicht ein Thema dieser Offseason, aber eins der letzten zwei Jahre, dass sie halt einfach bescheuert sind, weil sie halt viel zu lange damit gewartet haben.
Absolut, absolut. Ich meine, Patrick Williams muss natürlich sagen, es mag jetzt viel erscheinen, es wird halt nach der kommenden Saison wie ein Schnäppchen wirken.
Das kann man auf jeden Fall jedes Jahr wieder betonen.
Das kann man jedes Jahr wieder betonen. Und
das jetzt kommt der Sprung.
Ja, so, das ist so ein bisschen wie dein Luca MVP ist, bei mir Pat Williams MIP ist so ein bisschen.
Würdest du sagen, dass Luca bisher näher am MVP war als Pat Williams am MIP,
oder ist das ungefähr gleich? Ich würde schon sagen, dass Luca ein bisschen näher dran war. Ja. Gleich. Aber es ist, beide Rechnungen sind noch offen.
Ja. Ich bin aber sogar ja davon abgerückt. Ich glaube auch
schon
vor zwei Jahren. Stimmt,
das ist schon ein bisschen.
Für letzte Saison hatte ich tatsächlich Jokic auch.
Ich erinnere mich.
Getippt, aber davor weiß ich gar nicht mehr.
Ich weiß auch nicht mehr. Das ist zu lang her.
Ja. Alles vernebelt.
Ja. Aber kannst du dich erinnern, also jetzt mal wirklich, wie du Giddy vor der Saison gesehen hast? Weil es die Saison schon so ein Downer.
Ich kann mich noch dran erinnern, weil ich darüber auch einen Artikel geschrieben hatte. Also ich hatte so über den gesamten Draft-Jahrgang ein bisschen geschrieben, so wo stehen die jetzt vor Jahr 3?
Ja.
Und ich hatte bei ihm schon irgendwie positiv hervorgehoben, die Produktivität, die er in einem jungen Alter einfach hatte in seinem zweiten Jahr, weil so von den Counting-Stats her sah es ja schon gut aus, abgesehen davon, dass die Effizienz nicht gut war, aber sie war zumindest geringfügig besser als im Jahr davor. Mhm. Was ich da aber auch schon halt zum Thema gemacht habe von diesem Artikel, den ich da hatte, war, dass er halt einfach ein mieser Fit in OKC ist und dass er auch schon in der Saison, wo er individuell statistisch gut war, in Sachen Lineup-Daten halt schlecht war für sein Team. Mhm. Also gerade für Shai Gilgeous-Alexander. Das war da, also halt in der Saison davor auch schon ein Thema. Und deswegen, also ich habe jetzt definitiv nicht gesagt, ich finde Giddy als Spieler schlecht. Das sage ich auch jetzt nicht. Ich glaube, das ist schon ein talentierter Spieler. Ich weiß halt nur nicht, ob der jetzt so ob die Schwächen, die er hat, sich in der Form ablegen lassen, dass die Stärken es wertvoll genug sind, weil so dieses geile Passing-Game, das er hat, das kannst du ja eigentlich nur so richtig gut freilegen, wenn er halt auch viel den Ball in der Hand hat. Wenn er aber als Scorer so schlecht ist und als Verteidiger auch eher schlecht ist, dann zieht er dem Team halt relativ viel ab und es ist dann ein bisschen schwerer zu rechtfertigen, ihm den Ball so viel zu geben. Und da bin ich halt so ein bisschen unsicher, kommt das irgendwann an den Punkt, wo sich das für ein Team wirklich lohnt, zu sagen, Josh, du bist unser Mann, kreiere für uns, mach dein Ding, wir beschützen dich oder was auch immer. Ja. Und dass das dann eine gute Rechnung ist. Ich weiß im Moment halt einfach nicht, aber er ist auch noch so jung, dass ich das schon für möglich halte, dass es passiert.
Was mir ganz gut gefällt, jetzt sind wir bei den Bulls gelandet, müssen wir später nicht mehr drüber sprechen, aber was mir ganz gut gefällt, ist dass du, Coby White ist ja jetzt nicht der allergrößte, ist jetzt auch kein klassischer Pass-First-Point-Guard, aber er ist halt schon so ein bisschen in die Rolle des Point-Guards, des Playmakers reingewachsen, aber halt auch des Scorers, und dass du jetzt Giddy mit seiner Länge und seinem Playmaking neben Coby White und seinem Scoring und seinem Playmaking hast, der jetzt nicht ganz so groß ist. Du kannst natürlich wiederum sagen, beide sind jetzt nicht die besten Verteidiger, Coby White hat sich da deutlich verbessert, aber ich finde es irgendwie so wenn du dir so die Längenzusammenstellung des Teams anschaust, weil White, der eher so ein bisschen undersized ist, wenn du sagst, er ist auch so ein bisschen deine Scoring-Option, und Giddy ist halt als Playmaker so ein bisschen länger. Also das finde ich jetzt gar nicht, finde ich irgendwie ganz uninteressant. Nicht so uninteressant. Und freue mich so ein bisschen drauf zu sehen, was sie dann genau draus machen. Also ich meine, Ayo hast du ja auch mit seiner guten Länge. Du hast du hast Pat Williams, du hast noch diese ganzen jungen Dalen Terry etc., die halt auch eine gute Länge mitbringen, ob sie da jetzt irgendwas mitkriegen und halt vielleicht irgendwie es ein recht nicht gutes Team wird, aber halt ein Team wird, das hart spielt, das schnell spielt, das so ein bisschen und halt so eine ganz gute Größenbalance hat, aber mal gucken.
Ein Team mit irgendeiner Form von Perspektive wäre halt cool, ne? Und exakt. Das ist halt das, was ich also bei den Nets jetzt so als Organisation sehe, weniger auf dem Feld. Das muss man mal gucken. Vielleicht geben sie einfach den Ball immer Cam Thomas und sagen, koch jetzt.
Der macht dann 70 Punkte pro Spiel.
Ja. Und vielleicht kommt Chicago da auch hin. Ich würde es dir ja gönnen. Den Bulls nicht, aber dir ja schon.
Ah, danke.
Siehst du mal.
Wir sind sehr gespannt. Gut, dann weitere Gewinner. Ich habe tatsächlich, du hast schon so durchklingen lassen bei den Nets, du hast wahrscheinlich nicht, aber ich habe die Knicks schon als Gewinner.
Ich habe die noch als incomplete. Also weil bisher sind die, also sie haben natürlich einen sehr, sehr guten Spieler dazu bekommen, der da auch super reinpasst. Sie haben extrem viel für den rausgehauen. Sie haben auch für Anunoby extrem viel Geld rausgehauen und sie haben halt einen sehr wertvollen Rollenspieler verloren in Hartenstein.
Ja.
Und für mich sind sie jetzt incomplete, weil sie halt einfach noch ein Center dringend brauchen. Du kannst nicht mit der Situation, wie sie jetzt gerade haben, ist, glaube ich, in eine Saison gehen und erwarten, dass das dann gut geht. Also bei aller Vielseitigkeit, die du auf dem Flügel hast und auch bei aller Tiefe und Qualität, die du auf dem Flügel hast, und die sehe ich auch auf jeden Fall, glaube ich immer noch, dass sie noch einen Big Man brauchen. Sie arbeiten aber ja auch dran. Also es gibt Gerüchte, dass sie an Walker Kessler zum Beispiel interessiert sind. Ich fände ja Jared Allen in dem Team auch unfassbar spannend. Ja. Ich weiß nicht, ob sie einen Weg finden, den zu bekommen.
Vor allem mit Atkinson jetzt, oder? Ja, könntest du nicht, also mit Atkinson, der hat ja in Brooklyn schon.
Also ist schwierig. Ja. Gleichzeitig ist die Vision eigentlich ja schon Mobley auf der 5, meiner Meinung nach.
Ja.
Und das ist halt die Frage, ob der Clevelander jetzt tierisch heiß darauf ist, sich Julius Randle da reinzuholen oder so, weil das ist ja schon auch ein größeres Gehalt, da musst du ja dann irgendwie matchen und das wird kompliziert. Mhm. Wahrscheinlich kriegen sie den nicht, aber so als, wenn sie den jetzt holen würden, dann würde ich sagen, dann sind sie der Gewinner und dann sind sie auch der erste Herausforderer des Kelten. Aber im Moment bin ich mir da einfach noch nicht so ganz sicher, okay, weil ich da schon noch eine Lücke sehe. Und ich finde Mitchell Robinson schon auch einen guten Center, aber er ist auch verletzungsanfällig und offensiv definitiv ziemlich limitiert. Und da muss ich erstmal sehen, wie das so,
ja,
wie sich das so zusammenbauen lässt.
Fair, also gerade so die Backup-Center-Position. Wie siehst du es, wenn sie einfach Precious Achiuwa, ich krieg den Namen nicht flüssig ausgesprochen oder vielleicht zu flüssig, Precious Achiuwa halten? Ich meine, ist ja nicht der Größte, aber ist es dann okay für dich? Ist es dann zu wenig?
Ich glaube, dann ist mir die Chance immer noch zu groß, dass dann in der Playoff-Serie Robinson nicht fit ist und du dann nur Achiuwa hast. Hm. Was ich ja immer noch irgendwie interessant finde, und also vielleicht ist das jetzt die Situation, wo sie sich das auch trauen, ob man halt mal Randle auf die 5 packt und dann halt einfach sagt, also so quasi designiert und in Wirklichkeit verteidigt eher Anunoby dann den Center.
Mhm.
Ob man sich das traut, weil eigentlich, ich meine, sie haben so viele gute Wings, dass das ja eigentlich der Weg wäre, um so viele gute Spieler wie möglich auf den Court zu stellen. Aber bisher wollte Thibodeau das noch nie machen und Randle ist halt auch einfach kein guter Verteidiger. Wenn man sich aber sagt, Anunoby, du kannst das irgendwie machen. Ich meine, er hat ja gegen die Sixers auch mal kurz irgendwie Embiid verteidigt, da ja teilweise dann auch im Tandem mit Achiuwa, was ja dann irgendwie ganz gut funktioniert hat. Vielleicht ist das so der Move, aber eigentlich glaube ich eher, wenn ich auch denke, dass Thibodeau jetzt nicht unbedingt jemand ist, der so komplett gerne von seinen Vorstellungen abrückt, dann würde ich halt denken, der will wahrscheinlich trotzdem immer noch lieber eigentlich mit einem Center spielen und dann hätte ich immer noch lieber einen weiteren dort.
Ja. Ist denn Kessler realistisch?
Ja, irgendwie hätte ich es jetzt eigentlich nicht gedacht, aber also hier Ian Bagley von SNY hat von dem Interesse berichtet. Ich weiß nicht, wie eng das ist. Ich meine, es hat mich ja bei Kessler letzte Saison eh ein bisschen gewundert, weil der also als Rookie schon echt verdammt gut war und letzte Saison kam er dann überwiegend von der Bank. Ich meine, der ist halt offensiv tierisch limitiert, aber defensiv schon echt eine Wucht. Also ist halt ein bisschen die Frage, wie die Jazz den einschätzen, ob die den irgendwie so als Teil ihres Langzeitaufbaus sehen oder nicht. Aber wie gesagt, es war letzte Saison für mich eh ein bisschen komisch, dass er so aus der Starting Five überwiegend raus war.
Ja, hatte ich mich eben auch ein bisschen gefragt und dann, ja, und würde dann aber, hätte für mich dann irgendwie so ein bisschen abgespeichert nach der ersten Saison und nach dem, was man defensiv gesehen hat, dass du so einen jungen Spieler eigentlich nicht unbedingt abgeben wirst dann trotzdem, aber wer weiß, was die Jazz machen. Also ich meine, Dennis Wege gründest du ja auch erst, wenn er sie gegangen ist.
Ja, versuch's. Ja, klar. Ich meine, wenn die Knicks auch 7 Erstrunden-Picks nochmal anbieten für Walker Kessler, dann werden sie ihn kriegen.
Ja, klar, das stimmt. Aber da bin ich, also deswegen habe ich sie auch als Gewinner, weil halt für mich Bridges einfach so extrem gut reinpasst. Für mich, glaube auch noch ein bisschen besser als für dich, einfach weil ich ihm noch ein bisschen mehr zutraue, nicht dieser klassische zweite Full-Time-Creator zu sein, neben Brunson, aber dass er quasi, nehmen wir mal an, Randall bleibt auch, zwischen den beiden eine gute Creator-Rolle nehmen kann, die vielleicht auch vom Volumen her genau mehr oder weniger genau dem entspricht, was er zu kreieren imstande ist im Laufe eines Spiels. Dass er eben nicht so viel schultern muss wie in Brooklyn, aber halt schon mehr machen kann als in Phoenix und dass das seinem Spiel halt mehr entgegenkommt, dass er da noch eine neue Dimension dazu gibt. Dann eben die Defense haben wir ja besprochen und dass er da für mich halt vom Fit her extrem gut ist, dass er von der Fitness her auch sehr gut ist, was er in New York jetzt auch nicht ganz unwesentlich ist. Und dass er persönlich gut reinpasst. Also er ist schon so ein, also er ist kein Star, aber ich würde auch sagen, sie haben ein bisschen viel bezahlt an Picks, aber für sie ergibt er halt einfach wahnsinnig viel Sinn, in meinen Augen. Und vielleicht in meinen Augen ein bisschen mehr als in den Augen anderer, aber deswegen sehe ich sie als Gewinner, weil sie es halt geschafft haben, diesen Spieler reinzuholen. Und klar, kannst du argumentieren, dass Paul George der bessere Spieler ist vielleicht. Aber Paul George unter Thibodeau, weiß ich auch nicht, ob du da so viel Freude hast hinten raus. Deshalb.
Das spricht dann wiederum gegen den Anunoby-Vertrag.
Ja, das stimmt. Anunoby ist, ja, genau. Aber sie haben Anunoby gehalten. Man hat gesehen, wie gut sie mit Anunoby waren. Sie sind jetzt noch besser geworden, meiner Meinung nach, mit Bridges. Mussten da jetzt auch keinen. Ja, gut, man kann natürlich schon sagen, dass sie einen Rotational Piece opfern mussten. Mit Hartenstein, aber sie hätten Hartenstein so oder so nicht mehr bieten können, oder?
Naja, also sie hätten ihm. Nee, also diese Transaktionen haben dafür keine Bedeutung.
Genau, das wäre so oder so diese 4 Jahre.
4 Jahre plus 72 hätten
ja, sie für ihn genau.
zahlen dürfen. Mehr nicht, weil sie nur die Early Bird Rights hatten.
Genau. Also OKC konnte so oder so mehr bieten. OKC kann vielleicht auch noch einen klareren Weg Richtung Finals bieten. Deshalb. Ja, wie gesagt, haben sie keinen Rotational Piece irgendwie opfern müssen, keinen wichtigen Spieler opfern müssen.
Na, Moment, das stimmt ja nun nicht. Also einen wichtigen Spieler und Rotation haben sie ja schon opfern müssen. Oder meinst du jetzt nur für diese Transaktion?
Für diese Transaktion.
Okay, aber für die Offseason gehört es ja schon dazu.
Ja, für die Offseason. Nee, ich hab jetzt nur für den Bridges-Deal, habe ich jetzt gemeint. Sie haben Bridges dazu bekommen, ohne im Zuge dessen dann irgendwie, weiß ich nicht, dass die Nets gesagt haben, ja, aber dann wollen wir Josh Hart haben oder sowas.
Mhm, okay, so, weißt du, dann so, habe ich es.
Genau. Nee. Klar, sie haben Hartenstein natürlich trotzdem verloren. Also das ist, aber es steht halt jetzt in keinem Zusammenhang. Deswegen habe ich gerade nochmal gefragt, ob sie ihm anders hätten mehr bieten können. Nee, aber deswegen kann ich den Deal nachvollziehen. War vielleicht irgendwie ein bisschen viel, aber für ihr, also in einem Vakuum betrachtet, aber in ihrer Situation ergibt es für mich Sinn. Und wenn sie noch einen guten Center dazu holen, dann sind sie ganz weit oben auf der Gewinnerliste. So sind sie trotzdem noch auf meiner Gewinnerliste auf jeden Fall. Ist OKC auch ein Gewinner?
Ich würde sagen, der Gewinner. Also, da kann man natürlich auch argumentieren, dass sie halt für Hartenstein mehr Geld ausgegeben haben, als es marktkonform gewesen wäre. Aber ich würde dem entgegenhalten, dass Estimated Plus Minus zufolge, was natürlich der wichtigste Wert ist, weil letzte Saison der 15. beste Spieler der Liga. Und bei Defense war er der 2. beste. Das ist für mich alles ein kleines bisschen übertrieben. Aber er ist schon ziemlich gut. Und ich finde halt auch, dass dieser Vertrag in der Situation, wo OKC gerade ist, kann man den gar nicht als überbezahlt oder als zu hoch bezeichnen, weil der ja so, der ist ja frontloaded. Das dritte Jahr ist nur eine Teamoption. Also in Wirklichkeit ist jetzt erstmal fix. Für die nächsten 2 Jahre sind es knapp 60 Millionen. Super viel Geld, aber es lohnt sich auch. Und sie haben jetzt halt noch 2 Jahre lang sowohl Chet Holmgren als auch Jalen Williams auf Rookie-Verträgen, sodass sie das Geld halt einfach gerade zur Verfügung haben. Und wenn sie das Geld dann im Zweifel brauchen, um es den beiden zu geben und dann ein Jahr später Shea für dessen Supermax-Extension, die ja auch kommen wird, dann ist halt, kann Hartenstein entweder schon von den Büchern runter sein oder sie können den Vertrag neu verhandeln. Also fix sind halt erstmal nur diese 2 Jahre und in der Zeit ergibt es halt total Sinn, so einen Spieler da reinzuholen. Und ich glaube auch, dass sie mussten, glaube ich, schon viel zahlen, um ihn aus New York rauszuholen, weil er eigentlich, glaube ich, auch ganz gerne dort geblieben wäre. Der hat sich da ja schon wohlgefühlt. Das hat er jetzt auch nach dem Wechsel irgendwie immer wieder betont. Aber das macht dann halt schon einen ziemlich großen Unterschied, ob du in Jahr 1 irgendwie, ich glaube so 16 bis 18 Millionen wären es halt gewesen. In OKC sind es halt 30. Das ist, also natürlich macht das einen großen Unterschied.
Das macht einen Riesenunterschied,
dann, ja. Dann ist das, glaube ich, halt einfach auch das Argument, das sie gebraucht haben. Sie haben außerdem Caruso geholt. Das sind halt, also für ein sowieso schon ziemlich tiefes Team, die haben sich halt zwei der besten Rollenspieler der Liga geholt, die auch noch da, glaube ich, einfach gut reinpassen und dem Team auch erlauben, auch nochmal andere Lineups auszuprobieren. Also die waren ja letzte Saison schon sehr auf ein Big plus vier Perimeter-Dudes fixiert. Sie können jetzt auch mal groß spielen. Sie können mit Hartenstein auch als alleinigem Big spielen, aber der ist skilled und smart und schnell genug, um auch mit Chet zusammenzuspielen und halt so ein großes Lineup zu haben. Das stopft irgendwie die Lücken, die sie hatten. Und von daher, ja, also für mich ist OKC so das Team, das sich jetzt bisher wahrscheinlich sogar am meisten verbessert hat. Auch wenn die Namen jetzt nicht so flashy sind, aber sie sind halt einfach, sie passen da wunderbar rein und sind nur additiv zu einem Team, was halt eh schon echt gut war.
Ja, und wie du sagst, sie haben halt Lücken geschlossen, die sie hatten. Also gerade so dieser, mal abgesehen von allem anderen, was du zu Hartenstein gesagt hast, aber so dieser Physis-Aspekt, dieser Rebounding-Aspekt, das waren ja klare Dinge, die man so angesprochen hat, die ihnen abgegangen sind bis, also im vergangenen Jahr auch, und in der Serie gegen Dallas. Und Caruso mit seiner defensiven Vielseitigkeit, den kannst du halt auch, also da kannst, wie du sagst, du kannst halt irgendwie unterschiedliche Lineups ausprobieren. Caruso kann auch ein bisschen größer verteidigen quasi, als er ist. Und also das, ja, du kannst, sie hatten schon viele Möglichkeiten, sie haben noch viel mehr Möglichkeiten, sie haben die Lücken geschlossen. Also deswegen würde ich auch unterschreiben, so der Gewinner bis jetzt sind vielleicht mittlerweile wirklich Favorit im Westen. Wir reden ja noch über die anderen Teams, die noch so kommen, beziehungsweise die, bei denen es vielleicht nicht ganz so optimal lief. Von daher gut verbessert. Hast du noch Gewinner sonst?
Also ich habe noch den Kelten aufgeschrieben. Da war es, also das meiste natürlich mehr Formalität, also so mit dem Tatum Supermax und so, aber der Vertrag für Derek White ist halt, wenn man den jetzt vergleicht, unter anderem mit Hartenstein, dass der jetzt erstmal ein geringeres Gehalt hat als der, so, dann ist das schon echt gut. Und auch allgemein, wenn man sich halt anschaut, wie gut Derek White mittlerweile ist, ist das halt einfach ein sehr fairer Deal. Sie haben jetzt auch Franz Xaver Tillmann gehalten, was ich auch gut finde. Ich glaube, mit Sam Hauser steht's noch aus, aber da können wir auch von ausgehen, dass sie ihn behalten. Und ich meine, wie gesagt, hier ist der Schwierigkeitsgrad sicherlich nicht so hoch gewesen oder auch so dieser Wow-Effekt sicherlich nicht so groß gewesen wie bei manchen anderen Teams, aber es war insgesamt halt trotzdem eine bisher rundum gelungene Offseason.
Ja, absolut. Ich habe die Mavs auch noch ein bisschen mit reingenommen, einfach weil ich, also vielleicht auch so ein bisschen aus meiner persönlichen Perspektive, weil ich einfach nicht wusste, in welche Richtung sie sich verändern können noch so ein bisschen oder ihre Probleme, die man ja trotz Finals-Einzug gesehen hat, so ein bisschen lindern können. Kann natürlich drüber sprechen, dass sie jetzt vielleicht neue Problemstellen aufgemacht haben, so ein bisschen, aber sie haben es halt im Endeffekt geschafft, Derrick Jones Jr. durch Klay Thompson und Najee Marshall zu ersetzen. Und da, wir haben nach dem Deal drüber gesprochen, gerade mit Thompson, die offensive Vielseitigkeit sehe ich schon als extrem wertvoll an, die offensiven Möglichkeiten, die sie da bekommen, weil halt gerade so dieses vielleicht gerade von Boston, klar, Boston ist ein Extrembeispiel, weil sie halt auch defensiv so vielseitig sind, aber so diese Offense, die man dann vielleicht irgendwann auch so ein bisschen besser zähmen kann, wenn man eine vielseitige Defense hat, die haben sie nochmal irgendwie, da haben sie nochmal was hinzubekommen. Und dass sie es halt geschafft haben, mit Clay für die Lücke, die sie hatten, nämlich verlässliches Shooting, einen der besten der Liga zu bekommen, finde ich, also ich sage jetzt nicht, dass sie damit irgendwie groß, ich weiß jetzt nicht, wie weit sie es halt bewegt, so in der Hierarchie der Western Conference, aber dass sie das geschafft haben und dann noch mit Najee Marshall einen guten Verteidiger zu bekommen, der ein guter Rotationsspieler sein kann, ist für mich ein Gewinn auf jeden Fall, einfach weil sie sich in meinen Augen neue Möglichkeiten geschaffen haben.
Ja, ich bin bei den Mavs so ein bisschen zwiegespalten und habe deswegen für mich entschieden, für mich sind sie jetzt gerade weder ein großer Gewinner noch ein großer Verlierer. Sie haben für mich auf jeden Fall ein Problem adressiert mit einer sehr, sehr guten Lösung, aber sie haben dadurch potenziell auch neue geschaffen und so nah Perimeter-Defense mit Doncic, Irving und Thompson vertraue ich jetzt auf den ersten Blick einfach nicht und ich denke schon auch, dass sie irgendwie so ein bisschen an Athletik und Speed halt eingebüßt haben und will erstmal sehen, wie das dann aussieht. Also vielleicht ist dieser Trade-off es wert. Also vielleicht sind sie jetzt halt einfach offensiv noch mal so viel besser, dass es dann passt. Aber ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Deswegen will ich da jetzt momentan weder das eine noch das andere zu hart raushauen.
Hast du noch einen anderen Gewinner?
Nee.
Dann jetzt mal zu nicht so geil. Wen hast du da?
Ja, Denver, muss ich sagen. Also das ist halt einfach schon, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ja. Deswegen einfach in kurz gefasst ist es halt einfach ein sehr großer Verlust, Kentavious Caldwell-Pope nicht mehr zu haben. Ein Jahr, nachdem auch Bruce Brown gegangen ist und halt wirklich dann mittlerweile zwei Drittel der Haupt-Championship-Rotation, ein Drittel der Championship-Rotation ist halt einfach nicht mehr da, so von den wirklich essentiellen Spielern.
Ja.
Dazu noch Jeff Green. Das ist halt schon ziemlich, ziemlich signifikant und ich weiß nicht, ich finde halt diese Argumentation mit, ach ja, wir haben ja Christian Brown, schaut euch das Net-Rating an mit Jokic. Mir ist das irgendwie alles ein bisschen zu einfach und zu plump und bisher haben sie das ja eigentlich wirklich gar nicht adressiert. Es gibt ja immer noch, also Mark Stein hat jetzt auch nochmal bestätigt, dass es halt immer noch Interesse an Westbrook gibt, also auch beidseitig, aber ich finde jetzt Westbrook von der Bank bringen für Denver auch keine völlig blöde Idee. Ist ja dann auch so ein bisschen der Reggie Jackson-Ersatz sozusagen. Ja. Das ist schon irgendwie okay, aber das wiegt jetzt überhaupt nicht den Verlust von KCP auf. Und deswegen, ja, muss man schon sagen, das ist jetzt bisher einfach nicht wahnsinnig gut, sondern eher das genaue Gegenteil davon.
Ja, sie haben halt einen wichtigen Spieler verloren und haben es jetzt noch nicht richtig aufgefüllt, beziehungsweise sonst halt noch nicht wahnsinnig viel gemacht. Also ich finde auch die Argumentation mit hier auf Plus Minus und Netrating und bla 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 gucken mit Brown geht für mich auch so ein bisschen zu kurz, gerade wenn man in einem Playoff-Setting sagt, ja, Brown, Energie und so ist schon schön und gut, aber sein Wurf, also er wirft halt so ungern von draußen, dass er halt, dass es sein Defense einfach macht, A, abzusinken und B, halt auch die Offense dann teilweise, wenn er dann einen offenen Wurf bekommt und dann zu zögerlich ist, dann kommt ja die Offense ins Stocken. Also deswegen ist mir zu wenig, dann einfach auf Statistiken zu verweisen. Du hast ja auch schon mal gesagt, mit Jokic haben auch viele gute Statistiken, also so ist es, das kommt auch noch dazu.
Alle. Es gibt, glaube ich, keine schlechten Two-Man-Kombinationen mit Jokic über die letzten 3-4 Jahre.
Und deshalb ist es für mich so ein bisschen, also gehe ich mit. Was ich interessant finde, aber wenn wir jetzt davon von solchen Argumentationslinien weggehen, ich bin schon gespannt zu sehen, ob halt jemand diese KCP-Rolle oder diese KCP-Lücke stopfen kann. Also sei es jetzt Christian Brown oder Peyton Watson, den ich auch immer wieder ganz gerne anführe, und es dann halt einfach anders aussieht. Aber auch immer noch gut, vielleicht sogar, ja, keiner muss jetzt nicht gleich mit besser kommen, aber dass es einfach anders gut aussieht. Also dass sie da schon Möglichkeiten finden, da irgendwie von innen heraus irgendwas zu machen. Und trotzdem bin ich aber bei dir, also ich habe sie auch bei noch nicht so geil drin, weil ich einfach, ja, eben, weil sie haben halt einen extrem wichtigen Spieler verloren und haben da jetzt noch keinen Ersatz irgendwie und Westbrook finde ich jetzt auch so von der Idee her, finde ich jetzt nicht blöd, ist halt die Frage, inwieweit es die berühmte die Geschwindigkeitsnadel bewegt. Deshalb habe ich sie drin.
Gemeinsam. Ich stimme dir auch auf jeden Fall zu, dass es möglich ist, dass sie von
der
Lösung finden. Und ich bin mir auch sicher, dass Denver auch nächste Saison wieder ein sehr gutes Team sein wird. Ja. Was mir halt einfach nur nicht gefällt mit der Off-Season-Strategie und mit dem Umgang mit Geld beziehungsweise mit den Ressourcen, die ihnen zur Verfügung stehen, machen sie sich davon abhängig, dass welche von den jungen Spielern halt so diese Rollen ausfüllen. Ja. Und ich fände es gut, wenn man in einer Situation ist, wo man halt Meister werden kann jedes Jahr, weil man den besten Spieler hat und eigentlich auch ein paar Leute, die super mit dem zusammenspielen und super zu dem passen. Wenn man da nicht gewillt ist, alles dafür zu tun, um diese Meisterschaften zu holen, da kann man es eigentlich auch gleich bleiben lassen. Das ist halt immer so ein bisschen
mein
Problem mit der Situation. Ja. Ist natürlich schwierig mit den Kronkies, denen alle Sportteams der Welt gefühlt gehören, die natürlich auch überwiegend ziemlich erfolgreich damit sind, aber mich nervt das einfach.
Ja, also wir haben ja letztes Jahr auch schon gesprochen und da ist natürlich, wenn du dann da in die Richtung schaust, da war ja auch das Ding, Bruce Brown weg, kann Peyton Watson sein. Peyton Watson hat sich verbessert, war dann aber halt gerade in der zweiten Runde gegen Minnesota eher eine Randerscheinung. Und dann kann funktionieren, muss nicht funktionieren und wie du sagst, also sich darauf zu verlassen, natürlich mit deutlich mehr Einblicken, als wir sie haben, aber trotzdem ist dann schon, kann man schon in der Situation als ein bisschen dünn empfinden. Und empfinde ich auch als ein bisschen dünn, muss ich auch sagen. Also, naja, bin ich bei dir. Ebenfalls dünn ist es irgendwie auch in Miami bis jetzt, oder?
Ist einfach nicht so wahnsinnig viel passiert, ne?
Ist nicht viel passiert. Also, klar, Bam hat verlängert. Diese Butler-Geschichte, so ein bisschen, also Butler möchte ja irgendwie schon gerne in Miami bleiben, aber diese Riley-Pressekonferenz, dieses Ding ist irgendwie, also ist ja auch valide zu sagen. Also er ist halt nicht immer verfügbar, wofür er natürlich irgendwie auch nichts kann. Wenn er verletzt ist, ist er verletzt. Aber also, ne, da können wir jetzt, ihm wäre auch lieber, wenn er fit wäre. Aber das ist ja irgendwie sowas, was dann irgendwie über dem Team schwebt, dass er jetzt auch keine Extension unterschreiben wird, um nicht getradet zu werden. Sie haben jetzt Alec Burks geholt, ist natürlich ganz nett, aber da ist halt auch das Ding, die Konkurrenz, wenn wir die Heat so in die, auch wenn sie theoretisch übers Play-In regelmäßig reinkommen, aber halt in die Eastern Conference halbwegs Contender-Fraktion packen wollen, die Konkurrenz ist besser geworden. Und sie halt bis jetzt irgendwie nicht. Man kann auch argumentieren, dass Rozier, Butler, Adebayo nicht viel zusammengespielt haben, dass Jaime Jaquez Junior sein zweites Jahr spielt und sicherlich wieder ein guter Teil der Rotation sein wird, also dass es kein schlechtes Basketballteam ist, dass wir vielleicht auch noch nicht die beste Version dieses Teams gesehen haben. Dass halt so wenig bis jetzt passiert ist, dass man jetzt gerade beim wichtigsten Spieler, keine Ahnung, du wirst wahrscheinlich zweitwichtigsten Spieler sagen, jetzt halt irgendwie in so einer Limbo-Situation ist, auch nicht ganz optimal. Und wie gesagt, und die Konkurrenz hat sich halt einfach so ein bisschen abgehoben in meinen Augen. Deswegen habe ich auch Milwaukee noch mit drin, die ja zwar sich länger geholt haben mit Taurean Prince und Delon Wright und auch Point of Attack Defense mit Delon Wright ein bisschen geholt haben, aber da ist halt auch das Ding. Knicks, Sixers sind gefühlt, weiß nicht, vorbeigezogen, wie auch immer, aber es ist halt, die Konkurrenz ist stärker geworden. Sie haben zwar Dinge adressiert, die problematisch waren, aber natürlich jetzt halt nicht aufgrund ihrer Cap-Situation, Pick-Situation noch nicht mit diesen A-Lösungen, sondern es kann schon gut funktionieren. Bin gespannt. Und wie gesagt, Giannis, wenn Giannis auf einer Mission ist nächstes Jahr, sieht es vielleicht nochmal bitterer aus für alle anderen. Aber deswegen habe ich die beiden so. Also ich habe jetzt nur Milwaukee noch mitgenannt, weil das halt für mich so in dieselbe Richtung geht wie Miami.
Mhm. Also bei den Heat stimme ich dir zu. Bei Milwaukee, da kann ich mir noch eher vorstellen, dass, also selbst wenn es ein bisschen wie Stillstand aussieht, jetzt abgesehen von DeLon Wright, den ich schon eine ganz gute Verpflichtung finde. Absolut,
also finde ich auch. Also, ja.
Da kann ich mir eher einreden, dass die quasi mit einem ähnlichen Team nächste Saison einfach viel besser sind als letzte Saison. Weil dass da mehr vorhanden ist als das, was man jetzt gesehen hat, das würde ich schon auf jeden Fall so sehen. Sie haben jetzt ja auch das erste Mal dann eine ganze Saison mit Doc Rivers, auch mit Training Camp und so, wo er ein bisschen, er wird auch da viel Golf spielen, aber er wird abgesehen vielleicht auch ein bisschen mehr mit denen über seine Ideen reden können. So bei Dame kann es durchaus sein, dass der ein Bounceback hier hat. Vielleicht hat er keins und dann ist es hinfällig, aber da kann ich mir halt schon eher vorstellen, dass man halt einfach mit einem ähnlichen Team besser aussieht als letztes Jahr. Abgesehen davon, dass sie jetzt eh nicht ganz viele Wege hatten, um da jetzt irgendwie drastisch was dran zu verändern. Bei Miami ist es ein bisschen was anderes, weil bei Miami, ja, da die Caleb-Martin-Situation ist ja ungeklärt. Ja. Die Butler-Situation ist komisch, also stimme ich dir zu. Alec Burks zum Minimum finde ich ein gutes Value-Signing, aber das macht jetzt den Kohl nicht fett und das macht Miami nicht von einem Play-In-Team zu einem Contender. Also im Moment würde ich sie jetzt in diese Herausforderergruppe im Osten auch nicht reinpacken wollen, weil ich denke, also auch wenn es bei den Heat immer ein bisschen schwer fällt und es auch nicht unbedingt immer rational alles Sinn ergibt und man die halt auf jeden Fall immer respektieren muss, sieht es im Moment halt einfach nicht so gut aus. Da stimme ich dir schon zu.
Ja, eben, genau. Also das ist so das Ding. Und ich meine, klar, Jovic kann vielleicht nochmal einen Sprung machen. Es kann schon besser aussehen, aber es ist so ein bisschen mehr Fragezeichen. Und dadurch, dass die Konkurrenz sich so verbessert hat, bei Milwaukee bin ich schon auch bei dir. Also dass Jahr 2 da deutlich besser aussehen kann als Jahr 1. Haben wir auch bei Dame gehört, so das Training letztes Jahr fiel irgendwie nicht so aus wie normalerweise, weil er wollte sich nicht verletzen, weil kommt da nicht optimal rein. Trade kam ein bisschen später, jetzt haben sie auch einen Sommer, jetzt kann man sich auch ein bisschen man hat schon einen ersten Eindruck bekommen, man kann sich unterhalten, was man gerade, also Tandem Giannis Dame, was man irgendwie noch gemeinsam verbessern kann. Und war für mich auch so ein bisschen so dieses Ding, okay, die Bucks haben nicht so viele Möglichkeiten, haben für ihre Möglichkeiten, finde ich, schon was Gutes gemacht. Also wie du sagst, DeLon Wright, finde ich, passt da gut rein und Taurean Prince ist auch finde ich jetzt solide so als Rotationsspieler. Nur, genau, es ist halt, die Konkurrenz ist halt für mich nochmal ein Stück stärker geworden. Was nicht heißt, dass Milwaukee nicht am Ende trotzdem in Conference Finals steht. Oder, also, weißt du, wie du sagst, Jahr zwei, Experimente sind nicht nach dem ersten Jahr gescheitert. Also, definitiv nicht. Da gebe ich dir recht. Hast du noch ein Team?
Ich habe noch die beiden LA-Teams drin. Hm. Also, bei den Clippers, ich finde zwar, dass so ein paar von den kleineren Signings, die sie gemacht haben, das finde ich gar nicht so schlecht. Also, vor allem den Batum-Deal. Ja. Das ist positiv zu sehen, aber sie haben natürlich schon auch einfach einen essentiellen Spieler verloren. Und den können sie natürlich qualitativ jetzt auch nicht irgendwie nachbesetzen. Und also ich weiß nicht, den Deal für Harden fand ich okay, halt schon ein bisschen hoch, aber geht schon. Aber sonst ist es halt schon ein Team, was jetzt wahrscheinlich eher schlechter geworden ist, als besser geworden ist. Und komischerweise sogar aus finanziellen Gründen, was halt bei Steve Ballmer aber noch komisch ist, aber was halt einfach diese Apron-Regeln ja sind, was auch irgendwie okay ist. Also ich kann das eigentlich auch, oder naja, man kann es schon kritisieren, aber ich finde es ultimativ sogar verständlich, dass sie sagen, sie tun jetzt nicht alles dafür, Paul George zu halten, weil wahrscheinlich geht's einfach nicht zusammen. Wahrscheinlich wird man einfach nicht Meister, aber irgendwie die Sachen, die sie dazu so dann rausgegeben haben und erklärt haben, hörten sich auch ein bisschen komisch an. Also wenn es dann wirklich um das letzte Vertragsjahr ging und nicht umsonst irgendwas, dann ergibt das ja irgendwie auch schon wieder keinen Sinn, weil bis dahin wäre man ja sowieso im Second Apron gewesen. Und wenn einen dann nur dieses Jahr davon abhält, dann, ja, weiß ich auch nicht. Klingt für mich ein bisschen komisch, fadenscheinig, aber jetzt ist die Situation auf jeden Fall so, dass sie wahrscheinlich schlechter sind als im letzten Jahr.
Ja, aus den Gründen habe ich sie auch drin. Und die Lakers habe ich auch drin. Einfach wegen enttäuschter Hoffnungen auch so ein bisschen.
Also es war ja, ich meine, bei denen kannst du auch immer noch sagen, dass es incomplete ist, ne? Weil,
ja, genau, weil, ja.
Aber bisher hat sich halt einfach nicht wahnsinnig viel verändert, abgesehen davon, dass sie Dalton Connect und Bronny James neu haben und einen neuen Vertrag für LeBron haben und einen neuen Coach haben. Also ist natürlich schon ein bisschen was passiert, aber ja. Also das Team ist jetzt nicht fundamental anders, als ja es vorher war.
Ja, genau. Und das war zumindest so, es gab schon einen Antrieb, so ein bisschen was zu verändern oder auch ein bisschen mehr zu verändern. Und hat bis jetzt nicht funktioniert. Wie du sagst, kann auch passieren, deswegen kann man vielleicht auch sagen, ist noch nicht fertig. Aber alles, was sie bis jetzt angeblich versucht haben, hat halt nicht irgendwie funktioniert. Deswegen passen die da auch rein. Offen habe ich die Warriors, weil, ja, sie haben eigentlich schon viel gemacht, also jetzt eben der Deal für Buddy Hield, für den sie auch einen Second Rounder nach Philly geschickt haben, der jetzt für ein paar Jahre bei ihnen ist. Ich habe es mir dummerweise nicht aufgeschrieben. Stark, sehr professionell im Arbeiter. 4 Jahre mit Player Option im vierten Jahr, oder? Bin ich da korrekt?
Ja, und es sind aber irgendwie garantiert sind nur die ersten beiden Jahre und im dritten gibt es dann irgendwie noch eine Teilgarantie und also es ist irgendwie so ein bisschen komischer Deal. Mhm. Und genau. Insgesamt auf jeden Fall weniger, als man jetzt denken würde.
Ja. Also sie haben ja, genau, Buddy Hield, wir haben ja gestern schon mal drüber gesprochen, also finde ich, das ist jetzt nicht Klay Thompson, aber du hast jetzt noch einen Shooter, du hast einen sehr verlässlichen Shooter, ich bin gespannt, welche Rolle er dann irgendwie einnimmt. Das ist natürlich auch so ein Faktor, dass er jetzt bei seinen letzten Stationen dann am Ende auch, habe ich auch gesagt, man nicht gesagt hat, oh, Buddy muss auf jeden Fall bleiben, sondern es war eher so, gucken wir mal. Und dass jetzt Nick Nurse in den Playoffs ihm nicht mehr so vertraut hat, natürlich nicht gut, mal schauen, aber wer weiß, wie es bei Steve Kerr aussieht. Kyle Anderson fand ich eine gute Verpflichtung, eine smarte Verpflichtung, einfach weil du da auch noch so ein bisschen ja, Playmaking vom Flügel mit Länge irgendwie reinholst, der irgendwie Sachen übernehmen kann. Melton haben wir auch schon thematisiert, das sind alles irgendwie gute Verpflichtungen. Sie sind jetzt halt, es bringt sie jetzt halt alles immer noch nicht in die Nähe von OKC zum Beispiel. Ja. Und jetzt ist halt die Frage, was passiert noch? Also ich meine, sie scheinen ja bei Lauri echt zu versuchen, was zu machen. Sie haben ja auch, ich meine, sie sind ja schon, wenn du überlegst, so Flügel, Moody, Kuminga, Podziemski, Wiggins, Anderson jetzt eben, Melton, Hield, Gary Payton rennt ja auch noch rum, ist ja auch so ein bisschen, also geht auch Richtung Point Guard natürlich dann, aber sie haben ja schon Möglichkeiten, aber sie sind eigentlich so ein bisschen zu voll. Also sie haben interessante Spieler. Würdest du irgendwann sagen, okay, Kuminga rein in den Deal und wir versuchen alles bei Lauri?
Ja, ich bin aber auch nicht der größte Kuminga-Fan. Mhm. Aber für mich wäre das total easy, das zu sagen.
Ich habe auch so ein bisschen, ich tendiere auch in die Richtung. Also.
Ich weiß, also ich würde es aus Jazz-Sicht nicht machen, wenn das jetzt das einzige Ding ist. Oder würde ich auf jeden Fall noch mehr fordern.
Ja, ja, genau. Also, nee, also grundsätzlich.
Da müsst ihr uns Podjemski auch noch geben und dann ist es vielleicht schon wieder ein bisschen mehr in der Überlegung. Aber also ich hätte jetzt, wenn es darum ginge, jemanden wie Lauri zu bekommen, hätte ich überhaupt keine Hemmung, Kuminga in Trade mit reinzutun. Wie gesagt, ich bin nicht sein größter Fan einfach.
Kuminga ist halt so ein bisschen Patrick Williams on Steroids. Was halt, man sieht halt, also der ist schon, er ist besser, aber es ist halt immer, es spielt auch immer noch sehr viel Hoffnung durch die Flashes mit. Und man sieht mehr Flashes als bei Patrick Williams, also auf jeden Fall. Aber es ist so dieses, ja, aber der kann auch richtig gut werden, der kann auch richtig gut werden. Und bei Kuminga bin ich mittlerweile schon aber irgendwie auch so an dem Punkt, wenn du dir jetzt überlegst, und Zach Lowe hat jetzt in der letzten Low Post sehr Richtung Kuminga halten argumentiert, und hat, aber dann war auch das Ding, okay, du musst ihn jetzt langsam starten lassen. Aber dann, wenn du mit Center spielst, dann hast du Draymond, Kuminga, Jackson Davis. So viel kann Curry ja gar nicht um Blöcke rennen, dass du da irgendwie ein gutes Spacing kriegst. Also selbst wenn er noch hier steht. Also das heißt, du hast dadurch, dass du Stand jetzt noch Draymond da hast und dass du einen Center da hast, du kannst natürlich mit Draymond auf der 5 spielen, aber du hast halt dann, du bist schon sehr, sehr eingeschränkt, was das Spacing angeht. Und dann kannst du natürlich, musst du wieder in Richtung, dir Gedanken Richtung Zukunft machen. Nur die Frage ist halt, wie viel hat Kuminga bis jetzt gezeigt, dass du sagen kannst, okay, er ist denn wirklich so ein Franchise-Cornerstone für die Zukunft? Weil es halt, er ist jetzt schon ein bisschen dabei und er hat auch schon Gelegenheiten bekommen und er hat auch schon viel gezeigt. So ist es nicht. Also ich finde, es ist jetzt kein Kuminga-Slander oder so. Aber ich frage mich eben halt, wenn du die Möglichkeit hast, dann eben Markkanen zu bekommen, der jetzt nicht der Älteste ist, der jetzt nicht mehr ganz jung ist, aber der zumindest auch noch so die nächsten oder mehrere Jahre da sein kann. Ob es da nicht einfach sinnvoll ist zu sagen, wir haben jetzt halt auch einen Spieler, der unser Team jetzt ja schon vielleicht noch mal einfach ein Stück weiterbringt, einfach weil er auch noch besser reinpasst, weil er uns auch so ein bisschen mehr Flexibilität gibt und damit halt eben auch Currys letzte Jahre maximieren kann. Ob du dann zum Contender wirst, damit ist eine andere Frage, aber ja.
Du hast auf jeden Fall einen klareren Weg dorthin und du hättest halt einfach einen besseren, reiferen Spieler. Und also ich meine, ich sehe bei Kuminga auch, also vor allem die Athletik, teilweise auch das Scoring-Potenzial und so Outbursts, die er teilweise hat. Also das kann ich schon auch verstehen, warum manche Leute immer noch denken, das wird ein überragender Spieler. Ich meine, der ist auch immer noch erst 21, obwohl er schon 3 NBA-Saisons hinter sich hat. Ne?
Ja.
Und sagen wir mal so, wenn die Bulls ihn hätten, wärst du begeistert, weil du schon auch denken würdest, der Typ macht nächste Saison
in 5 Jahren der beste Spieler der Liga.
Also, genau.
Ja.
Und also man muss das, glaube ich, schon auch so
sehen. Zach LaVine gegen Kuminga würde ich auch sofort machen. So ist es nicht.
Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber also bei mir ist es halt schon auch so, dass ich keinen signifikanten Shooting-Fortschritt bei ihm sehe über die Karriere bisher. Und auch immer noch finde, der ist ein bisschen wackelig als Decision-Maker, nicht unbedingt jemand, dem ich da wahnsinnig doll vertraue. Als Verteidiger hat er eigentlich gute Anlagen, ist aber jetzt auch nicht irgendwie so verlässlich, wie man das gerne hätte. Und ich weiß, also teilweise hat es wahrscheinlich auch ein bisschen mit der Situation zu tun, die er halt in Golden State vorgefunden hat, wo er halt erstmal reinkam als Rookie in ein Team, was dann Meister wurde und was ihn natürlich jetzt nicht erstmal ganz dringend gebraucht hat, sondern wo er halt jetzt, also wo er halt auch nicht alle Fehler machen durfte, die so talentierte junge Spieler oft machen dürfen. Aber er ist halt trotzdem auch schon 3 Jahre in der NBA und er hat sich letzte Saison verbessert, aber irgendwie, er hat seinen Output verbessert. Ich weiß nicht, ob er sich als Spieler dabei so drastisch verbessert hat. Und ich weiß nicht, wenn sie jetzt in einer Situation werden wie Brooklyn oder so, dann würde ich halt trotzdem sagen, behaltet den, weil kann ja passieren, dass der über die nächsten 2-3 Jahre noch massive Sprünge hinlegt. Aber in der Situation, wo die Warriors sind, wo sie halt Steph haben, der noch ein paar gute Jahre haben wird, aber nicht ewig viele, und Draymond ja auch noch haben und halt irgendwie auch relativ viel Investment immer noch haben in dieses Duo, da wird Kuminga jetzt nicht derjenige sein, der dir über die nächsten 2-3 Jahre irgendwie hilft, das Maximum da rauszuholen, würde ich sagen. Da würde ich auch grundsätzlich bei so, also ich meine, Podziemski oder Jackson Davis sind ja auch keine fertigen Spieler oder so, aber die haben, finde ich, klarer definierte Profile, die halt in einem guten Team, wo sie halt als Rollenspieler einfach sofort mithelfen. Und bei Kuminga ist es halt irgendwie so ein bisschen komplizierter. Das heißt nicht, dass aus dem nicht ein besserer Spieler wird als die beiden. Das halte ich für durchaus möglich. Aber ich weiß halt nicht, ob er in diesem Team so wahnsinnig viel Sinn ergibt.
Ja, also.
Das war ein langer Rant.
Das war ja kein Rant. Das war ja eigentlich sehr, sehr nüchtern. Aber also ich finde es, ich würde dir zustimmen. Ich glaube, vielleicht nicht in jedem Punkt. Ich finde schon, dass er sich als Spieler auch gemacht hat, gerade auch was Decision-Making angeht. Also es ist immer noch ausbaufähig, aber man muss schon auch immer sehen, ich versuche zu sehen, wo er herkommt. Und dann ist natürlich die Frage, wo er dann hin kann. Also mit dem Ding und mit der dann auch Entwicklungsgeschwindigkeit. Also wo kommt er irgendwann an? Aber ich finde schon, dass man sehen kann, dass er sich über die Jahre da wohler fühlt, was Entscheidungen angeht. Aber wie du sagst, also ich finde halt in dem Kontext ist es vielleicht eher, ja, oder ist es sinnvoller, sich dann in so eine Richtung Lauri zu bewegen. Lauri bei den Knicks wäre auch interessant gewesen übrigens, oder?
Ja.
Ist eigentlich auch ein ganz... So,
wenn statt Randale dann,
oder? Statt was? Randale, wenn da Lauri steht.
Klar, würde auch besser helfen, weil besser skalierbares Skillset, um diesen Begriff auch nochmal verwendet zu haben.
Ja.
Aber große Spieler, die werfen können, Rebounds holen können und allgemein auch halt Scoring haben, aber die vor allem halt dieses Off-Ball-Game haben, die kannst du halt ja in alle guten Teams reinpacken.
Ja. Weißt du, was total geil ist? Wenn du so einen, also was total geil wäre, wenn du so einen Spieler draften würdest und dir dann überlegen würdest, wie du ihn bestmöglich fördern kannst und in ein Team integrieren kannst. Sehr geil.
Aber es klingt mir falsch.
Muss man aber auch nicht machen, ne?
Hat nicht Lauri eigentlich damals noch Minnesota gedraftet übrigens?
Ja, aber ich glaube im Auftrag der Bulls schon. Also es war schon quasi, also der Butler-Trade war das Ding, wir machen das und dafür draftet ihr den Lauri.
Na gut.
Sowas. Ich hoffe, ich bringe jetzt nichts durcheinander, aber
ich kann mich auch sagen, irgendwie so an so ein Bild erinnern, wie er, glaube ich, da auf die Bühne dann gegangen ist mit irgendwas
mit Minnesota genau. Aber es war, glaube ich, direkt danach, oder vielleicht hatten sie ihn schon gedraftet, ich weiß es nicht mehr genau, aber es gab auch Faktoren dann, so wie es in Chicago lief, dass es okay war, ihn abzugeben im Nachhinein, aber es ist trotzdem einfach, wenn man das heute sieht, ist es schon ein bisschen bitter.
Das stimmt schon. Gleichzeitig ist er dann irgendwie, ich meine, sollte Utah ihn jetzt abgeben, ist das dann auch irgendwie seitdem schon wieder sein drittes Team. Aber sein Wert ist eigentlich mit jeder Station höher geworden.
Ja, und man muss ja sagen, für Utah ist er ja gerade auch einfach überqualifiziert. Also das ist ja irgendwie so das Ding. Also für das, was sie wollen. Also was auch irgendwie dazu kommt, der Sprung in Utah war jetzt nach der Zeit in Cleveland auch nicht zwingend zu erwarten.
Ja.
Also das ist schon so ein, ist jetzt nicht so, dass er in Cleveland schon extrem gut gewesen wäre und dann irgendwie noch, also er war gut, aber es war, ja. Andere Teams sind ja auch noch interessiert, dann gebe ich an ihm. Sind diese beiden Teams oder zwei dieser Teams auch noch bei deinen noch offenen Punkten?
Also, Sacramento.
Richtig,
ja, klar. Die haben bisher noch nicht so viel gemacht. Ich habe jetzt aber gesehen, dass Sascha Vesenkov zu Olympiakos gewechselt ist. Von daher.
Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, es ist auch heute erst passiert. Also,
okay.
Es ist noch neu. Aber sonst ja, ist bei Sacramento ja fast noch nichts passiert, abgesehen halt von dem ziemlich guten Vertrag für Malik Monk. Damit. Der ist natürlich positiv zu bewerten, aber sonst bewerte ich da jetzt noch gar nichts. Weil
sie auch wollen. Was man so liest.
Ja, da soll ja noch irgendwas passieren. Von daher habe ich da nichts. Nee, also ich meine, die Spurs, die hätte ich, also auch wenn da noch was aussteht wahrscheinlich oder vielleicht noch was aussteht, die hätte man eigentlich auch bei den Tops mit reinnehmen können, weil ich glaube, Chris Paul ergibt da schon Sinn.
Ja.
Wen ich noch bei offen hatte, oder also bei incomplete, wären die Pelicans. Also wo ich halt eigentlich so den Trade für DeJounte Murray ganz, ganz interessant fand und auch also potenziell gut finde, weil ich glaube schon, dass der ein bisschen was abdeckt von dem, was ihm gefehlt hat, aber im Moment ist halt einfach da noch der Elefant im Raum namens Brandon Ingram und zweitens
der dünnste Elefant aller Zeiten.
Ja, ganz genau. Und zweitens ein fehlender Elefant, weil sie halt einfach keinen Center mehr haben. Und solange das da nicht irgendwas dran gemacht ist, kann ich auch noch nicht irgendwie final sagen, was ich jetzt von den Pelicans und ihrer Offseason halte. Deswegen sind die auf jeden Fall bei Incomplete.
Ja, bei mir aus denselben Gründen auch. Wäre natürlich auch ein Lauri-Team eigentlich, zumal sie ja diverse Picks hätten.
Vertraust du dann einer Defensiv-Kombi Lauri und Zion?
Zion hat auch letztes Jahr brutale Defense gespielt, haben wir doch gelernt.
Ja, das wollten die da oben uns erzählen.
Ja, ja. Nein, wenn Murray, Herb und dein Freund Trey Murphy alles weghalten vom Ring, dann kann das schon funktionieren.
Ist das, also du meinst die alte Bull-Strategie, wo ja. Caruso ja. und Lonzo Ball die Defense ja. gespielt haben und genau. alle anderen dahinter sich einfach nur versteckt
und
haben.
Und das war gut.
Hoffentlich ja, gut, kommt der Ball nicht zu uns.
Das hat funktioniert.
Ja.
Aber ja, Pelicans ist aus den von dir genannten Gründen sind ja. sie noch nicht fertig. Und wir haben ja auch gesagt, Murray fühlt sich so ein bisschen an wie der erste Domino. Und es gibt ja auch die Gerüchte um Ingram. Nicht was Teams angeht, aber zumindest was im Balding Trade angeht, werden ja immer heißer auch, dass er damit rechnet und es für ihn auch okay wäre, wenn er getradet werden würde, habe ich gelesen. Also da ist, glaube ich, da würde es mich überraschen, wenn da nichts in die Richtung passiert. Und dann im Center hast du natürlich recht. Also, sie wollen extrem klein spielen.
Das kann natürlich sein.
Oder sie wollen halt so mit Lauri quasi lang, aber halt dann hast du natürlich trotzdem keine geile Defense rund um den Ring, aber.
Na? Nicht so richtig.
Nicht so richtig. Das sind auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt, was da passiert, rund um Lauri. Gibt es einen Spieler, bei dem du, den man nicht auf dem Zettel hat, der irgendwo, oder den du auf dem Zettel hast, der jetzt noch nicht so irgendwie viel genannt wurde?
In Sachen Trade-Bewegung. Mhm. Naja, also wir hatten ja schon vor Start der Offseason irgendwie ein paar Mal über Anthony Simons gesprochen. Den ist es ja ruhig gewesen bisher, aber eigentlich würde es mich da nach wie vor nicht wundern, wenn da irgendwas noch zustande kommt. Weil ich einfach glaube, dass Portland ein bisschen ein Überangebot hat an jungen Scoring Guards und er halt so der Älteste aus der Riege ist und der auch am ehesten schon bereit ist, guten Teams zu helfen, glaube ich. Also mehr als jetzt Sharp oder Scoot. Deswegen, das könnte ich mir schon eigentlich ganz gut vorstellen. Ansonsten, ja, muss ich jetzt mal so überlegen. Kollege Randale natürlich.
Ja.
Ist halt irgendwie so ein bisschen komische Situation. Ich meine, über die Cavs-Leute haben wir über die Tage ja auch schon irgendwie ein paar Mal gesprochen. Hast du irgendwen, den du da jetzt noch speziell im Kopf hast oder einfach?
Nee, also wir hatten ja noch mal so ein bisschen über Wendell Carter gesprochen. Denn da ist jetzt, also nachdem er quasi jeder Big in Orlando verlängert hat und den find ich jetzt noch ganz, also gerade auch im Zuge Pelicans, ob da irgendwas zustande kommt, den finde ich da jetzt nicht so uninteressant. Und
ja.
Könnte
auch einer für die Knicks sein.
Auch, ja. Ja. Hat er noch unter, Thibodeau war schon weg, als er kam. War schon weg in Chicago. Aber ja, er ist halt kein Seven-Footer. Das ist ja manchmal, wo die in Chicago auch irgendwie, also nicht vorgeworfen, aber so Dinge. Er ist halt gerade gegen die großen Center. Ist
du
halt
Arsch, du bist zu klein.
Ja, was erlaubst du dir, mein Freund? Nee, aber er hat sich halt, also es war da immer so das Ding, wird von Embiid überpowert. Wobei ich finde das auch mal so als Benchmark. Bei uns wird jetzt ein bisschen gewerkelt im Haus.
Ich merke schon, ich dachte, du hast die Tröte ausgepackt.
Ja, genau. Die Wubi für später. Geht ab. Ja.
Ich meine, Carter hat zumindest extrem lange Arme. Und dieses Argument mit, der wird von Embiid gebeastet.
Wollte ich gerade sagen.
Alle Spieler der Liga werden von Embiid
gebeastet. Keine Benchmark irgendwie. Zu sagen, der kann nichts, weil der,
Embiid. Chat auf der 5 kann auch nicht funktionieren.
Eben.
Oder Wemby. Guckt es mal an. Ja, der wird von Valanciunas durch die Gegend geschoben.
Ja. Jeder wird von Valanciunas durch die Gegend geschoben. Auch Embiid.
Ich meine, Valanciunas ist tatsächlich einer der besten Low-Post-Bigs der Liga. Aber, jetzt geht er für die Zauberer auf Korbjagd.
Ja.
Wenn wir schon bei den Zauberern sind, Kuzma geistert natürlich auch.
Ah, ja, stimmt, Kuzma, ja klar.
Nachdem er letzte Saison nicht zu den Mavs getradet werden wollte, weil er dachte.
Wollte er nicht.
Wenn dann geht es um Contender. Ja, er hat da quasi, die haben ihn da mit Möglichkeiten konfrontiert, bevor es halt den PJ Washington Trade gab. Und hat gesagt, nee, eigentlich, das muss ja schon passen. Und also wenn, dann würde ich jetzt schon gerne für einen Contender spielen und nicht für ein Team, wo es halt von der Timeline her nicht so gut passt. Und dann, waren die Mavs auf einmal in den
Fall. Dann lief's, wie es lief. Gut, sind wir durch?
Ich denke schon.
Wunderbar. Dann
beenden. Durch wie die Free Agency 2024.
Durch wie die Free Agency 20, also genau, auf mehreren Ebenen.
Richtig, aber fast.
Aber fast schon, ja. Dann erklären wir die Geschichte für heute für beendet. Gucken jetzt Richtung Fußball und andere Dinge, die noch so passieren am Freitagnachmittag, Freitagabend. Und bedanken uns natürlich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Für alle, die das erste Mal dabei waren, ihr könnt uns, wenn ihr Lust habt, natürlich sehr gerne abonnieren. Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Amazon Music, YouTube. Ihr könnt uns folgen auf Instagram, auf X. Und wenn ihr Lust habt, auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen. patreon.com/korpikerpodcast und korpiker. Richtig. Dort gibt's extra Content. Auch während der Free Agency die letzten Tage sind da auch einige unserer Gedanken zu einigen Transaktionen dabei. Gestern zum Beispiel haben wir was aufgenommen. Und das ist unser Dank an all diejenigen, also unser Content-Dank an all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Verbal hier natürlich auch nochmal vielen Dank. Ja, und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt das Wochenende. Genießt hoffentlich die Europameisterschaft, so ihr es denn tut. Und dann bis nächste Woche hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.